Liebe Gemeinde, ich habe immer wieder von Menschen gehört, die sagten, ich hatte eine betende Großmutter oder einen betenden Großvater. Ich kann nur sagen, es ist ein Segen, wenn junge Menschen, wenn Kinder wissen, ich habe einen, der für mich betet. Denn das hat Auswirkungen im Leben. Es ist eine Segensquelle. Auch wenn Kinder es in dem jungen Alter oft noch gar nicht schätzen und anerkennen, weil sie noch nicht begriffen haben, welche Auswirkungen es hat. Wie viel Bewahrung, wie viel Stärkung, wie viel Lebensführung und Segnung ist durch das Gebet der Eltern und der Großeltern mitgegangen ins Leben. In der Adventszeit war ich mit einem koreanischen Chor in Wiesbaden in einer Seniorenresidenz. Die wollten ein Adventskonzert dort durchführen und hatten mich gebeten, dass ich die Andacht übernehme. Und dann habe ich gespürt, was in den koreanischen Christen lebt. Für sie ist es so selbstverständlich, am Ende des Konzertes auf die Menschen zuzugehen, sich neben ihnen niederzuhocken oder niederzuknien und für jeden dieser alten Menschen zu beten. Ich war ein Teil des Ganzen und spürte, wie sehr die alten Menschen, von denen viele wahrscheinlich keine bewussten Christen sind, sich gefreut haben und das offen angenommen haben. Die Gegenwart Gottes kommt überall da, wo wir mit Menschen beten. Christen in den Verfolgungsländern, von denen ich uns eben etwas gesagt und gezeigt habe, geben uns immer wieder diese Rückmeldung. Danke, dass ihr in Deutschland für uns betet. Das ist das Wichtigste und das ist das Kostbarste. Zwei Beispiele. In Indonesien waren drei Frauen im Gefängnis. Dr. Rebecca Zakaria, Eti Pangesti und Ratna Bangun. Die Pastorin, die zugleich Ärztin ist, und zwei Mitarbeiterinnen der Kinderarbeit. 3 Jahre. Ich habe sie besucht im Gefängnis. Ich wollte sehen, wie es ihnen geht. Ich wollte ihnen die Hand reichen und damit deutlich machen, wir stehen an eurer Seite. Als es in unserem Monatsheft veröffentlicht worden war, hatte ich angefangen, für sie zu beten. Und in mir ist eine Beziehung zu ihnen entstanden, obwohl ich sie zunächst mal 2 Jahre gar nicht kannte. Und dann konnte ich mit meinen eigenen Augen sehen, die Auswirkungen des Gebetes. Durch diese drei sind in dem Gefängnis 30 muslimische Mitgefangene zum Glauben an Jesus gekommen. Darunter war eine Ex-Terroristin, ausgebildet von Dschihad-Kämpfern. Ich habe gefragt, wie konnte das passieren? Das ist ja ein riesiges Wunder Gottes. Und dann haben sie mir erzählt, der Gefängnisdirektor hat gesehen, dass sie sehr viel Post bekamen aus vielen Ländern, dass sie Besucher bekamen, dass ihr Verhalten sich ganz deutlich abhob von dem Verhalten der anderen gefangenen Kriminellen. Und er hatte die Frage, habt ihr einen Wunsch, den ich euch erfüllen kann? Das ist ziemlich strange. Ein Gefängnisdirektor fragt das Gefangene. Und Rebecca war eine Frau des Glaubens. Und sie sagte, ja, bitte erlauben Sie, dass unsere Gemeinde sonntags hierher kommen kann und wir hier einen Gottesdienst feiern. Ich bin die Pastorin, zurzeit ist die Gemeinde geschlossen. Der Direktor war so überwältigt, dass er es gestattet hat. 17 Monate, Sonntag für Sonntag für Sonntag, ein lebendiger Gottesdienst, Open Air. Denn dort gibt es keinen Raum für Gottesdienste. Und dann fing Gott an, die Muslime immer neugieriger zu machen. Und so kam es zu diesem Ergebnis. Ihr Lieben, Gott wirkt durch unsere Gebete. Er schließt Herzen auf. Er weckt Interesse in Menschen, auch wenn das nicht immer so schnell geht, wie wir das hoffen und wünschen. Und das zweite Beispiel. Ein Evangelist aus China, Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber ich empfinde, ich kenne ihn, weil ich so viel über ihn gelesen habe. Zhang Rongliang. Er hat viele Gemeinden gegründet. Durch ihn sind viele zum Glauben an Jesus gekommen. Aber er hat einen hohen Preis bezahlt. Er war verteilt auf 5x20 Jahre im Gefängnis. Eines Tages wurde er verlegt in eine andere Zelle. Die Wärter nahmen ihn, und er ist ein großer, starker Mann. Sie nahmen ihn und haben ihn regelrecht in die Zelle hineingeworfen. Und die Begrüßung durch die Mitgefangenen sah so aus, dass sie ihn zusammengeschlagen haben. Die hatten gehört, da kommt so ein Christ zu ihnen. Er hatte starke Blessuren an seinem Körper, aber er hat sich nicht gewehrt. Und das war das Ungewöhnliche. Einer, der nicht zurückschlägt, der nicht seine Fäuste gebraucht. Und als er wieder einigermaßen bei Kräften war, da haben sie ihn gefragt: Zhang Rongliang, warum hast du dich nicht gewehrt? Das ist das erste Mal, dass wir so etwas erleben. Und er sagte: Wisst ihr, ich besitze ein Buch. Und in dem Buch steht: Liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch Böses antun. Segnet die, die euch verfluchen oder zusammenschlagen. Und ich lebe das, was dieses Buch mir sagt. Das hatten sie noch nie gehört. Und das war der Moment, wo sie gesagt haben: Erzähl uns mehr von diesem Buch. Zhang Rongliang wurde Evangelist im Gefängnis. Er hat eine Gefängnisgemeinde entlassen. Und er hat einmal im Monat, wenn seine Frau Weintrauben mitbrachte, das Abendmahl mit ihnen gefeiert. Mit Reis und mit Weintrauben. Gott erhört Gebet. Und in der verfolgten Kirche haben wir die Möglichkeit, mitzuwirken durch unser Gebet. Zhang Rongliang hat uns einen Brief geschrieben: Bitte dankt allen, die für mich gebetet haben. Ich will die Frage für uns stellen. Wenn Jesus seine Jünger gelehrt hat, bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Oder im Jakobusbrief: Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Als Jesus am Beginn seines Leidensweges in einem schweren Moment war, und wir gehen ja jetzt gerade in die Passionszeit hinein, da bat er seine drei Freunde, die engsten aus dem Jüngerkreis, Petrus, Jakobus und Johannes. Er sagte: Kommt, begleitet mich, geht mit mir. Und sie gingen in den schönen Garten Gethsemane. Es war Jesus schwer ums Herz. Er wollte eine kleine Gebetsgemeinschaft haben. Und ich denke, so haben sie angefangen, mit einer kleinen gemeinsamen Gebetsgemeinschaft. Und vielleicht war das Herz bei Jesus so ängstlich, so bedrückt, dass ihm die Tränen kamen. Der innere Kampf wurde stärker und stärker, weil er wusste, was vor ihm lag. Und dann sagte er zu seinen drei Jüngern, zu seinen drei Freunden: Wisst ihr, jetzt kommt's drauf an. Jetzt brauche ich euch. Bitte, wacht und betet mit mir. Und er ging ein paar Schritte weiter und wollte alleine mit dem Vater sein, um sich durchzuringen. Und dann passierte etwas Eigenartiges. Das war der Augenblick der Prüfung für Petrus, Jakobus und Johannes. Sie hatten doch 3 Jahre bei Jesus eine Lehre absolviert. Sie waren doch ganz eng mit ihm verbunden. Sie hatten so viel gelernt von ihm. Sie hatten nicht begriffen, dass das der Moment der Prüfung war. Hatten sie am Abend vorher zu lange gefeiert? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es körperliche Schwäche war. Ich glaube, sie waren viel zu sehr bei sich selbst, bei ihrer eigenen Angst, bei ihren eigenen Sorgen. Wie wird das sein, wenn Jesus gar nicht mehr da ist? Sie waren bei sich. Und das macht schwach und schläfrig. Und das führt in Versuchung. Für andere zu beten, braucht eine gesunde Selbstvergessenheit. Sich selbst mal außen vor zu lassen. Wir haben alle Fragen, Themen, die wir bewegen und manchmal auch konkrete Sorgen. Aber die mal eine Weile zur Seite zu schieben und bei dem zu sein, wofür wir beten, wofür wir um Gebet gebeten werden, darauf kommt es an. Und dazu brauchen wir immer eine Identifizierung. Nur wenn wir uns mit Anliegen eins machen, richtig hineingehen, werden sie uns auch zu eigen. Die Jünger sind durch die Prüfung durchgefallen. Aber Jesus in seiner Gnade und Barmherzigkeit kommt nach Tod und Auferstehung zu ihnen zurück. Diese 40 Tage hatten eine mehrfache Bedeutung. Das Wichtigste ist ganz sicher, dass das Leben den Tod durchdrungen hat. Aber die Jünger waren noch nicht reif für die wirkliche Nachfolge. Sie brauchten Nachhilfe, Unterricht. Und den hat Jesus ihnen gegeben, in seiner Größe und Gnade. Sehen wir uns Petrus noch mal einen Moment an. Dass Jesus zu ihm Auge in Auge sagt, Petrus, ich habe für dich gebetet. Das Anliegen ist, dass dein Glaube niemals aufhört, niemals so schwach wird, dass du bei dir selbst bleibst. Da war etwas vorausgegangen. Die Jünger hatten nämlich Streit. Es ging um die Frage, wer aus diesem Kreis, aus dem Mitarbeiterteam, ist denn der Größte? Ist denn der Beste? Ist denn der Wichtigste? Kennen wir solche Fragen? Ich glaube, die Menschen damals waren nicht viel anders als wir heute. Wir formulieren sie oft nicht, aber subtil sind sie doch oft da. Und Jesus greift in diesen Streit ein und er sagt, ich will euch Orientierung geben. Wer der Größte sein will, der darf euer Diener sein. Der darf für alle anderen das tun, was ihnen wohltut. Diese Haltung ist die richtige, ganz egal, wie die Aufgabe aussieht. Und dann kommt er zu Petrus und sagt, Mann, pass auf, das ist eine Versuchung Satans. Er will dich beeinflussen. Er will dich auf eine falsche Fährte führen. Und deswegen, weil du ein versuchlicher Mensch bist, deswegen bete ich für dich. Jesus hat sich nicht enttäuscht abgewandt. Er hat nicht gesagt, ach, auch nur ein schwacher Versager. Auch nur ein selbstsüchtiger Mensch. Nein, er betet für seine Schwächen, damit sie gestärkt werden. Gott weiß, was für schwierige Charaktere wir oft sind. Und deswegen dürfen wir in der Schule Gottes wachsen, uns verändern, in der Begleitung durch Jesus immer mehr die werden, zu denen er uns berufen hat. Und jetzt bitte ich nochmal um diese Folie. Ihr Lieben, das Gebet ist ein Generalschlüssel. Den hat Gott uns anvertraut. Wer von Ihnen ist im Besitz eines Generalschlüssels? Darf ich mal fragen? Ja, das sind etliche. Sie alle wissen, was das ist. Wer vielleicht für ein Bürogebäude oder eine Hausanlage oder eine Schule oder für die Kirchenräume einen Generalschlüssel besitzt, braucht nur einen für viele verschiedene Türen. Und so ist das mit dem Gebet. Beten heißt für unsere eigenen Anliegen, unsere Familien, für die Gemeinde, für den neuen Pfarrer, für Deutschland, für Obertshausen und genauso für die verfolgten Christen. Ein Schlüssel für alles. Ist das nicht wunderbar? Wir müssen nicht verschiedene Lektionen lernen, müssen uns nicht verbiegen und anstrengen. Vorhin haben Sie gesagt, alles ist nur ein Gebet weit entfernt. Unsere verfolgten Geschwister auf der Welt sind exakt ein Gebet weit von uns entfernt. Die in Nordkorea, wie die in Syrien, in Ägypten, in Pakistan und wo immer auf der Welt. Ich komme zum Schluss. Beten ist geistliches Wirken in der unsichtbaren Welt. Beten ist das Mandat, das Gott jedem, der an ihn glaubt, geschenkt hat. Durch unser Gebet verändert Gott unsere Welt. Ich bin überzeugt, die Geschicke dieser Welt werden nicht im Sichtbaren entschieden. Die werden auch nicht politisch entschieden. Die werden im Kampf in der unsichtbaren Welt entschieden. Der Teufel hat noch eine große Macht und er geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht, wen er wegziehen kann. Bei uns in Deutschland durch Ablenkung, durch Irritation und in der verfolgten Kirche durch Leiden. Wir sind gefragt, aufzustehen als Beter, den Schlüssel zu nehmen, diesen Generalschlüssel. Wir tragen die Liebe Gottes in uns, denn die ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und ich denke, wir alle sind keine Egoisten, sondern wir sind Kanäle, durch die es durchfließt in unsere Umgebung, in unsere Häuser und Nachbarschaften und Büros und Schulen und Universitäten, überall, wo wir uns bewegen. Beten heißt nichts anderes als eintreten vor dem Thron Gottes, vor dem Herrn aller Herren, vor dem König aller Könige, im Namen Jesu Christi dieses Mandat zu nehmen und zu beten. Vielleicht denken Sie, wer bin ich schon? So ein Lichtlein. Was kann mein Gebet schon bewirken? Ich sag's Ihnen, ganz viel. Auch wenn wir die Auswirkungen nicht sehen, vielleicht nie etwas davon erfahren, das ist nicht entscheidend. Beten heißt glauben, dass Gott handelt. Ich wünsche Ihnen den Geist des Gebetes, die Freude des Gebetes und dieses Vertrauen, dass Gott durch Ihr Gebet in der verfolgten Kirche etwas ausrichtet zu seiner Ehre. Sie dürfen Anteil haben an seinem Wirken. Das empfinde ich als Würde unseres Lebens. Gott segne uns alle. Amen.